Aber als wir mit der Länderbeauftragten, also wir waren im Auswärtigen Amt gewesen, hatten ein Treffen mit der Länderbeauftragten für Israel und mit der stellvertretenden Referatsleiterin für den Nahen Osten. Und die war natürlich starke Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung. Und wir haben off the record gesprochen, also ohne Aufnahme. Und die wussten auch, wir veröffentlichen nichts oder schreiben da nicht mit oder so. Aber es war interessant zu merken, dass sie immer wieder Zwei-Staaten-Lösung, aber sobald du nachgefragt hast, wie das genau aussehen soll, wie Israel das überleben soll, so eine Lösung, da kamen im Kern keine Antworten. Und es kam irgendwann der Moment, auch wieder so ein ehrlicher Moment, wo sie gesagt haben, naja, wir wissen halt auch nicht, was die Alternative sein soll. Also es wird auch nicht in Alternativen gedacht. Unsere Bundesregierung denkt noch nicht in Alternativen zu Zwei-Staaten-Lösung. Es wäre eigentlich dringend nötig. Wir haben auch Felix Klein getroffen, den Antisemitismusbeauftragten des Bundes, auch mit ihm. Es wird nicht in Alternativen gedacht zu dem, was seit 20 Jahren nachweislich nicht funktioniert. Das sind Dinge, die sich ändern müssen, wo wir uns stark dafür machen, dass das geschieht, dass man Thinktanks gründet, die über Alternativen nachdenken, dass man mal drüber nachdenkt, das mit den Abraham-Abkommen war ja vielleicht doch gar nicht so schlecht, nur weil es von Donald Trump war. Aber ihr Lieben, wenn Donald Trump zurückkommen sollte, dann wird es eine Neuaufnahme der Abraham-Abkommen wieder geben im Nahen Osten. Und von dem her wirft das Ganze auch schon seinen Schatten voraus. Ich möchte schließen mit was Positivem. Das ist immer schwierig, wenn man über den 7. Oktober redet, mit was Positivem zu schließen. Aber was ich auch erlebt habe, als ich in Israel war, ist, dass das Volk sich wieder einander zuwendet. Und es war davor ganz lange richtig brutal. Die haben sich richtig gehasst dafür, vor allem, was sich an der Justizreform festgemacht hat. Aber die Menschen wenden sich einander wieder zu und die Menschen wenden sich Gott wieder zu. Die Menschen wenden sich einander wieder zu und die Menschen wenden sich Gott wieder zu. Und das ist eine Entwicklung, die gut ist. Und das ist eine Entwicklung, die wichtig ist. Und das ist eine Entwicklung, für die wir beten und die wir unterstützen und die wir wirklich auch ermutigen. Ich habe vor ein, zwei Wochen eine Umfrage gesehen und da war die Schlagzeile und da waren dann die Zahlen erläutert im Text. Ein Drittel. Jeder dritte Israeli hat jetzt einen stärkeren Bezug zu Gott als vor dem 7. Oktober. Jeder dritte Israeli glaubt seit dem 7. Oktober mehr an Gott als vorher. Bei manchen hat sich der Glaube oder das, was sie glauben, dass es da gibt, nicht groß geändert. Bei einem kleinen Teil sind sie weggekommen vom Glauben, aber ein Drittel der Israelis wendet sich Gott wieder mehr zu. Und wenn wir jetzt die Zeit hätten, die wir nicht haben, in die Bibel hineinzuschauen und zu sehen, wow, das sind alles auch Dinge, die im Endeffekt alle darauf zulaufen, dass irgendwann Jesus wiederkommen wird, dass er in Jerusalem wiederkommen wird, dass er als Friedefürst wiederkommen wird. Es wird auch keinen Frieden geben, bevor Jesus wiederkommt. Das ist dem Chef vorbehalten, eine Chefsache. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er wirklich einen warmen, echten Frieden wiederbringen. Dann wird es Gerechtigkeit geben für das jüdische Volk. Die Ungerechtigkeit haben sie die letzten 2000 Jahre erlebt, aber dann wird er Gerechtigkeit wiederherstellen, wird er seine Herrschaft aufrichten, wird regieren in Jerusalem. Und ich denke, auf diese Wiederkunft Jesu, was auch immer das in uns auslösen mag, auf diese haben wir mit dem 7. Oktober und mit den Wochen danach einen ganz großen Schritt zugemacht. Und von dem her, das sehen in Israel auch viele so, auch viele Rabbiner, die sagen, die glauben ja nicht an Jesus als den Messias. Der Großteil der Juden glaubt ja nicht, dass Jesus der Messias war. Aber trotzdem warten sie auf den Messias. Und das haben wir immerhin mit ihnen gemeinsam, dass wir auch warten auf den Messias. Und sie warten auch auf den Messias. Und wenn er dann kommt, dann können wir ihn fragen, ob er schon mal da war oder ob er das erste Mal da ist. Aber bis dahin können wir uns auf die Gemeinsamkeiten, die wir mit dem jüdischen Volk haben. Wir glauben an die gleiche Bibel. Das ganze Alte Testament, das wir so nennen, ist ihre Heilige Schrift. Wir können gemeinsam die Psalmen beten. Wir können an ihrer Seite stehen. Wir können anerkennen, dass wir nicht in die Geschichte reingekommen sind, weil Gott Israel verworfen hat, sondern Israel ist immer noch an dem Platz, den Gott ihm gegeben hat als auserwähltes Volk. Und wir sind als Heiden dazugekommen. Wir sind in diesen Ölbaum, in Römer 11 wird es mit einem Ölbaum verglichen. Wir sind als wilde Zweige in diesen Ölbaum eingepfropft. hineingenommen in die ganze Geschichte und stehen deshalb auch alleine deswegen an der Seite Israels. Gott ist schon immer mit Israel unterwegs. Da haben wir als Heiden noch irgendwie, weiß ich, wie viele Götter angebetet. Und irgendwann kam dieses Gnadenangebot, dass wir über Jesus auch hinzukommen dürfen in die ganze Geschichte. Seitdem sind wir mit Israel eng verbunden. In der Kirchengeschichte haben wir das oft nicht erkannt. Ja, wir haben Jesus und Israel voneinander getrennt. Aber wir leben in Zeiten, wo wieder zusammenkommt, was zusammengehört. Und Israel wendet sich seinem Gott wieder zu. Und wir dürfen uns Israel wieder zuwenden. Und dann führen viele Dinge auch zusammen, wo wir glauben und wo wir in dem ganzen Schmerz und in dem ganzen Druck und in der ganzen Not sehen, dass aber auch, dass man es vielleicht auch vergleichen kann mit Geburtswehen, dass man es damit vergleichen kann, dass so wie das, wir haben auch vorhin drüber geredet, ja, die Krisen, die Nöte, die Katastrophen, irgendwie kommt alles in einem viel engeren Takt, als man es überhaupt irgendwie ergreifen kann. Wir reden nicht nur über die Pandemie, auch Russland, Ukraine, jetzt Israel. Alles kommt in so einem Takt, wo man irgendwie gar nicht hinterherkommt. Und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Da hat die Bibel einen schönen Ausblick und sagt, wenn all diese Dinge anfangen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter empor, denn seht, eure Erlösung naht. Und unsere Erlösung ist Jesus. Und wenn all diese Dinge anfangen zu geschehen und wenn der Druck zunimmt und wenn die Wehen intensiver werden, die Schmerzen größer werden, dann ist es, bitte erlaubt mir den Begriff, dann ist es ein gutes Zeichen. Weil dann naht unsere Erlösung, dann kommt Herr Jesus bald. Und das ist das, worauf wir warten. Und er wird Israel erlösen und wir werden gemeinsam mit ihm in Ewigkeit verbringen. Und das ist doch am Ende dann doch ein guter Ausblick. Danke für euer geduldiges Zuhören. Ich habe zumindest gesehen, dass niemand eingeschlafen ist. Vielen Dank auch dafür. Ganz zum Abschluss, bevor wir zu den Fragen kommen, darf ich noch mal darauf hinweisen, auf den Büchertisch draußen und mein Dilemma, wenn da was übrig bleibt. Also bitte nehmt alles mit, außer die Schale, in denen Armbänder liegen. Die muss ich nämlich wieder mitnehmen. Aber alles andere dürft ihr gerne mitnehmen. Und Zeitung, Dossiers, inhaltliche Papiere, dürft ihr gerne alles mitnehmen. Und wir haben hier durch die Hilfe von Levi und Jenna auf jedem Platz noch ein kleines Kärtchen gelegt, weil wir es euch so einfach wie möglich machen wollten, am Ball zu bleiben zu diesen Themen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, die Zeitung zu beziehen oder auch unseren Newsletter, der kommt einmal im Monat raus, da informieren wir über diese ganzen Dinge, da informieren wir, wann sind die nächsten Webinare. Wir bieten Webinare an, wo gerade immer ein paar hundert Leute sich einschalten zu den aktuellen Themen, wo wir Betroffene zu Wort kommen lassen. Von dem her, das ist ganz super einfach. Nehmt den Kugelschreiber neben euch, klickt hier Newsletter an, schreibt hinten eure Adresse drauf und dann dürft ihr mir den Zettel einfach hier vorne. Levi, du kannst mal kurz diese Holzkiste da hochhalten, dass jeder sieht, da gehört kein Opfer rein, sondern ein Zettel. Und in diese Kiste dürft ihr nachher gerne die Zettel reinwerfen. Dann nehmen wir euch in die Verteiler gerne mit auf. Wenn ihr irgendwann sagt, das ist nichts mehr für mich, dann tragt euch wieder aus, gar kein Problem. Aber wir wollen es euch so leicht wie möglich machen, da am Ball zu bleiben und Informationen zu kriegen, die helfen, die ganze Situation zu verstehen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einladen. Ich hoffe, ihr bereut es nicht. Und jetzt dürfen wir mal alle durchschnaufen und dann dürft ihr Fragen stellen.
Vielen Dank und ich denke, es hat alle jetzt berührt und es geht euch wahrscheinlich allen so wie mir, dass das durch und durch geht und ja, wir haben solche Dinge wahrscheinlich noch niemand von uns durchgemacht und wir können es uns, wie du gesagt hast, ist fast unvorstellbar, aber wie gesagt, der Ausblick und Gott ist gnädig und barmherzig und da dürfen wir uns drauf verlassen und es muss unsere Sehnsucht sein, bei ihm zu sein in dieser schweren Zeit und an der Seite Israels. Genau. Hinter stehen Getränke, ihr dürft euch jetzt gern bedienen. Und ich denke, dann können wir auch nahtlos weitermachen. Also ihr dürft trotzdem euch bedienen, damit wir deine Zeit nicht so strapazieren, damit du noch ein Stück weit Richtung Kassel kommst heute ja. Nacht. Gell? Und vielen, vielen Dank dir für das offene und die ehrliche Information, das ist ganz wichtig, weil das auch ganz arg nachlässt in unserer Presse. Und ja, es ist gut, wenn man von jemand weiß, der selber mitkriegt hat. Und ja, das berührt auch noch viel mehr, weil es einem einfach nachgeht. Wir sind auch Familienmenschen und haben Kinder und Familie. Und wir wissen nicht, wie lange es bei uns noch so friedlich ist, wenn man jetzt hört, wie ausgeklügelt es geplant war. Und ja, wie das Vertrauen total missbraucht worden ist. Wem vertrauen wir? Wir sind auch multikulturell. Und ja, eigentlich ist Vertrauen Schönes, aber auch der Bericht, den ich vorhin vorgelesen habe, das hat mich auch so erschüttert. Man geht eigentlich von einem anderen menschlichen Inneren aus, genau. Aber trotzdem ist es nicht so. Vielen Dank dir, Luca. Ich habe dir vorhin schon gesagt, ich habe das, was du kriegst, nicht dabei, aber das ist jetzt auch ganz gut so, weil du weiterfährst. An einem Freitag kommt deine Frau hierher und dann bringt die das mit heim, wenn du am Wochenende dann da bist. Gell? Also, ihr dürft fragen.
Gut, ich wiederhole die Frage oder habt ihr sie alle verstanden? Also ich wiederhole es ganz kurz. Also die erste Frage war, ich habe die Abraham-Abkommen erwähnt und da war die Bitte, dass ich nochmal ganz kurz was dazu sage, was das genau ist. Und die zweite Frage war, dass dich interessiert, was wir auch in Israel machen und ob man da irgendwie mithelfen kann oder Kurzeinsätze und so machen kann. Ich versuche es mal gerne in der Reihenfolge zu beantworten. Die Abraham-Abkommen, die lassen sich für Interessierte sehr leicht googeln. Also ich werde euch jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung geben, aber um da in die Tiefe zu gehen, findet man wirklich auch richtig gute Informationen im Netz. Die Abraham-Abkommen sind das Ergebnis davon, dass tatsächlich der damalige US-Präsident Donald Trump und seine Regierung gemeinsam mit Netanyahu neu darüber nachgedacht haben, wie Frieden im Nahen Osten hergestellt werden kann. Und sie haben gemerkt, die Zwei-Staaten-Lösung, die ja auch Amerika bis dahin immer unterstützt und gewollt hat, die funktioniert so nicht. Also irgendwie probieren sie seit Jahrzehnten und geben viel Geld rein, aber es kommt kein Friede. Und dann haben sie neu gedacht, was muss denn passieren? Und vorher war immer dieses Dogma, es muss Frieden sein zwischen Israelis und Palästinensern. Und dann ist man bei der Zwei-Staaten-Lösung gelandet. Und Donald Trump hat einfach was gemacht, was vielen inzwischen abgegangen ist, hat outside the box gedacht. Also aus den bewährten Denkmustern ausgebrochen, hat gesagt, lasst uns mal für einen Moment den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zur Seite stellen. Nur für einen Moment. Und anfangen, über Frieden zwischen Israel und arabischen Staaten zu reden, mit dem Sudan, mit Bahrain, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da waren und plötzlich war die ganze Situation neu gedacht, weil man gesagt hat, das Palästinenser-Thema stellen wir für den Moment zur Seite und kümmern uns darum, wie kann Israel Friedensverhältnisse oder zumindest Normalisierungsverhältnisse mit arabischen Staaten aufbauen, der auf echten Interessen beruht, also auch auf echten wirtschaftlichen Interessen, aber ist ja auch nichts Verwerfliches. Israel hat eine Menge zu bieten, auch an Lösungen für Business und Wirtschaft und so und Medizin und Hightech, auch Cybersicherheit und insgesamt Terrorismusbekämpfung. Und andere Staaten haben Interesse an dem Know-how, aber waren bisher immer in dieser Denke drin, wenn das Palästinenser-Thema nicht gelöst ist, dann kriegt man keinen Frieden. Donald Trump hat gesagt, lass uns das für einen Moment zur Seite stellen. Und dann kam innerhalb kürzester Zeit, hat Israel Frieden geschlossen, mit, glaube ich, 5 oder 6 arabischen Staaten. Und es gab in den letzten Jahren unglaubliche Bilder, nämlich dass wieder Touristen und Linienflüge in diese Länder stattgefunden haben, Austausch stattgefunden hat und wirklicher Friede da auch hervorkam. Das Ganze ist natürlich jetzt jäh auf die Probe gestellt und unterbrochen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump in Amerika vielleicht wieder an die Macht kommt und dann würde er das Ganze wieder aufnehmen, würde versuchen wollen, Frieden zu schließen zwischen Israel und Saudi-Arabien, weil ja auch die muslimische Welt sehr unterschiedlich ist. Es ist auch ein großes Thema, aber die Sunniten und die Schiiten beispielsweise, die sind sich teilweise so feindlich gesinnt untereinander. Der Iran zum Beispiel ist schiitisch, der Saudi-Arabien ist sunnitisch und das heißt, Saudi-Arabien ist auch mit dem Iran auf eine Art und Weise verfeindet und schließt sich an der Stelle mit Israel kurz, um zu sagen, wenn wir die gleichen Feinde haben, dann können wir Freunde sein und so. Also so läuft das ganze Spiel ein bisschen da unten und jetzt ist die Situation gerade ein bisschen heikel, weil wir auch geopolitisch, und das merken wir ja alle, da passieren Verschiebungen, wo wir das Gefühl haben, da kommen wir gar nicht mehr hinterher. Ja, mit China, mit Taiwan, mit Indien, jetzt Amerika, die nächsten Wahlen. Da hat man ja das Gefühl, man kommt gar nicht mehr hinterher, sich reinzulesen in die ganzen Themen. Und es ist auch enorm, was da passiert. Und Markus Spieker, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, hat auf einer Konferenz vor 2 Wochen in Wetzlar, hat er gesagt, Deutschland hat ein Gewichtsproblem. Wir sind zu leicht. geworden. Und er hat gesagt, wir haben kein Gewicht mehr in dem, was die, weil das war früher anders, aber wir haben jetzt kein Gewicht mehr in dem, was die Welt bewegt und was wirklich auch die Interessen der Welt bewegt. Und deswegen wird gar nicht mehr so richtig sich ein Beispiel genommen an vielen Dingen in Deutschland. Ich weiß, das sieht man in Deutschland anders. Auch innerhalb der Grünen Partei mag man das anders sehen, weil man denkt, wenn wir bestimmte Dinge so machen, schaut die ganze Welt sich ein Vorbild daran ab. Aber das ist nicht der Fall. Das ist auch nicht die Realität. Und deswegen sagt Markus Spieker, wir sind zum Leichtgewicht geworden. Und ich denke, da wird spannend werden, wie Deutschland sich auch entwickelt und auch positioniert die nächsten Jahre. Jedenfalls würden wir es begrüßen, wenn Deutschland die Abraham-Abkommen unterstützt, weil sie echt einen Frieden hervorbringen und mal ein anderer Ansatz sind wie die Zwei-Staaten-Lösung. Was wir in Israel machen, sind hauptsächlich humanitäre Projekte, also Sozialprojekte, die wir dort unterstützen. Wir arbeiten eng mit jüdischen Partnern zusammen, wie der Jewish Agency for Israel, wie Keren Hayesod, um da wirklich bewährte Partner zu haben, über die wir dann die ganzen Spenden, die wir sammeln, auch weiterleiten können nach Israel, genau dorthin, wo halt der Bedarf ist. Und die übernehmen für uns dann auch die Überprüfung der Organisationen dort, weil du musst ja auch gucken, dass das Ganze seriös ist. Und da haben wir immer mal wieder Volontäre, die wir dann auch hinschicken, die mal einen Kurzeinsatz oder so machen. Wir bieten jetzt keinen riesen Volontariatsdienst an, das machen aber andere Israel-Werke. Also wenn da Interesse besteht, können wir auch gerne vermitteln. Wir kriegen öfter mal Anfragen oder auch Reiseteilnehmer, die sagen, ich würde mal gerne ein halbes Jahr nach Israel. Dann vermitteln wir auch gerne an Zedaka zum Beispiel. Die haben den Altenheim in Maalot, wo man mithelfen kann. Also die Möglichkeit gibt es und ist auch für Israel immer super, wenn sie sehen, da kommen Christen, da kommen Deutsche und die wollen hier einfach helfen. Also meine ausdrückliche Ermutigung, wer da Interesse dran hat, das ist eine tolle Sache. Weitere Fragen? Ja?
Ja, die Frage, der Überfall am 7. Oktober, der war ja perfekt geplant und auch ausgeführt. Ja. Und die haben ja die Schwachheit Israels ausgenutzt, die Justizreform. Ne. Aber haben sich da nicht getäuscht, die Hamas plötzlich war Israel nicht mehr zerstritten. Ich glaube, dann haben sie sich getäuscht, die Hamas. Schon war alles so perfekt durch, also geplant und ausgeführt, das muss man staunen.
Ja.
Und sie doch.
Ja, also ich habe jetzt kein Fragezeichen direkt gehört, aber ich stimme zu. Also die Hamas hat Israel auf eine Art und Weise wieder zusammengeführt und damit hätten sie wahrscheinlich nicht gerechnet. Es ist immer ein bisschen heikel, im Zusammenhang mit dem 7. Oktober von Wundern zu sprechen, aber es sind eine Menge Wunder passiert am 7. Oktober. Zum Beispiel, dass es nur so wenig Tote gab. Das mag seltsam klingen, wenn ich das so sage, aber wenn man sieht, wie die Terroristen bewaffnet waren, wenn man sieht, worauf sie es eigentlich abgesehen hatten, die hatten von dem, wie sie ausgestattet waren, wie sie vorbereitet waren, wie sie trainiert waren, hätten die Möglichkeit gehabt, im fünfstelligen Bereich Menschen zu töten. Locker. Hätten sie eigentlich müssen. Also es war ein Desaster eigentlich aus ihrer Sicht, dass sie, also ihr versteht es, dass sie nur 1200 Menschen töten konnten. Allein auf diesem Festival, wo die ganzen jungen Leute getanzt haben, hätten viel, viel mehr Menschen eigentlich getötet werden müssen, wenn die den Angriff aus ihrer Sicht vernünftig durchgeführt hätten. Das ist mal das eine Wunder, dass es, ihr versteht es richtig, dass es nur so wenig Tote gab. Es hätte mindestens 10, 15, wenn nicht sogar 20.000 Tote geben können, nachdem wie die Hamas und die Terroristen ausgestattet waren. Ist ein Wunder, wenn man das so bezeichnen möchte, also zumindest in Anführungszeichen. Ein zweites Wunder ist, dass die Hamas diesen Angriff eigentlich gemeinsam geplant hat mit der Hisbollah im Norden. Und die hatten eigentlich geplant, zeitgleich an zwei Fronten anzugreifen, nämlich die Hamas unten am Gazastreifen und die Hisbollah oben im Norden. Und dann hätten sie, halt Israel ein richtiges, und die Houthis, aber die, also Hamas und Hisbollah, weiß man, die hatten es gemeinsam geplant. Und dann hat die Hamas vorgeprescht, wahrscheinlich geht man davon aus, weil dieses Musikfestival stattgefunden hat. Und dann haben sie so in ihrem Blutrausch gesagt, jetzt preschen wir los. Und deshalb war die Hisbollah überrumpelt und hat nicht auch zeitgleich noch angegriffen, weil wenn das stattgefunden hätte, hätte Israel auch noch mal ein viel größeres Problem gehabt, auch weil die Hisbollah 10-mal so stark ist wie die Hamas. Also dann wären wir ganz woanders gewesen, auch von der Dimension her. Jeder Tote ist einer zu viel. Es ist absolut tragisch, was passiert ist. Aber nur, wenn man sich mal von der anderen Seite ein bisschen nähert, die waren ausgerüstet, bis in die Städte vorzudringen. Also bis Sderot, Ashkelon und Tel Aviv nach oben, bis Beersheba in die andere Richtung. Und rein, das war Vernichtung. Das war versuchter Völkermord. Da ging es einfach nur drum. Und es ist zweifelsohne, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, hätten die bis zum letzten Israeli weitergemacht. Zweifelsohne. Also die hätten sich nicht irgendwann zufrieden gegeben oder gesagt, okay, jetzt ist unser Widerstand beendet. Bis zum letzten hätten die weitergemacht. Und deswegen kann man nur sagen, Gott sei Dank waren die an vielen Stellen dann doch irgendwie unfähig weiterzumachen oder hat die Armee dann wieder beherzt eingreifen können. Nach einigen Stunden haben die Sicherheitsapparate funktioniert, haben viele Menschen sich auch wehren können. Man muss ja auch sagen, Israel ist eine sehr wehrhafte Gesellschaft, weil alle Männer 3 Jahre zur Armee gehen und alle Frauen 2 Jahre zur Armee. Das heißt, wenn da sowas passiert, dann wissen die Leute schon, wie man sich wehren kann oder wie man sich zur Wehr setzen kann. Und alle Männer 3 Jahre lang, alle Frauen 2 Jahre. Von dem her ist auch die Gesellschaft an sich relativ wehrhaft. Auch ein Unterschied zu uns, wenn man so möchte. Noch eine Frage?
Das ist eigentlich gefallen, da gibt es ja auch in wilden Stationen gearbeitet oder Grenzen plötzlich. Wie kann man die über...
Ja. Also um ganz ehrlich zu sein, habe ich die Frage selbst auch noch. Also ich habe sie noch nicht für mich irgendwie oder noch nicht so eine Antwort gehört, wo ich merke, okay, die macht wirklich Sinn und die ist plausibel. Ich kann es mir nur so erklären, dass es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren war, dass es ein echtes Sicherheitsversagen Israels war und wie du gefragt hast, ob das aufgearbeitet wird, das wird es auf jeden Fall. Das hat Netanyahu gleich am ersten Tag oder am zweiten Tag gesagt. Er hat gesagt, wir werden das aufarbeiten, da werden Köpfe rollen und da werden auch eine Menge Leute werden da Verantwortung dafür nehmen müssen, aber nicht jetzt. Sie haben gesagt, jetzt müssen wir es erstmal wehren, jetzt müssen wir erstmal den Krieg führen und danach, am sogenannten, in dem Israel sagen sie immer, the day after, also am Tag danach, da wird man sich dann diesen ganzen Themen stellen und das wird auch passieren. Also ganz Israel möchte die Beantwortung dieser Frage haben, wie das passieren konnte, genau an der Grenze so überrumpelt zu werden. Und wie gesagt, es war nicht nur das Versagen Israels, da hat der Iran mit Sicherheit seine Finger im Spiel gehabt. Dann war der Angriff minutiös geplant, also einfach perfekt über Jahre hinweg geplant. Ein Freund von uns, der dort unten wohnt, Avishai, ihr kennt ihn ja auch noch. Habt ihr mal seinen Videoclip auf YouTube? Habt ihr ihn gesehen? Der wohnt in Kfar Aza, das ist eines dieser Ortschaften, 2 Kilometer weg vom Gazastreifen. Und der hat gesehen, wie die Terroristen auf ihn zugerannt sind. Ist verheiratet, hat ein kleines Kind. 2, glaube ich, inzwischen, und hat gesehen, wie die Terroristen auf ihn zugerannt sind. Er hat gesagt, die haben perfekt Hebräisch gesprochen. Perfekt Hebräisch, also ohne Akzent. Normalerweise hören die Israelis das, wenn ein Araber Hebräisch spricht. Die haben dann halt irgendwie den Akzent, der hat gesagt, perfektes Hebräisch, wie sinnbar übrigens auch. Also der Hamas-Chef spricht perfekt Hebräisch, hat im Gefängnis gelernt, aber der spricht perfekt Hebräisch. Die Terroristen haben perfekt Hebräisch gesprochen. Sie hatten Uniformen an von der israelischen Armee, IDF-Uniformen. Und so sind die teilweise ausgestattet in die Dörfer gegangen und haben die Massaker angerichtet. Und jetzt stellt euch das kannst du ja als Israeli in diesen Bruchteilen von Sekunden gar nicht auseinanderhalten. Da kommt jemand auf dich zugerannt, der eine Uniform deines Landes anhat, der deine Sprache spricht, genauso wie du auch. Und deswegen haben auch viele Menschen, als sie dann sich in den Bunkern versteckt haben und dann die echte IDF kam, also die echten Verteidigungskräfte, die haben die nicht reingelassen. Und die haben dann draußen gesagt, ja, wir sind von der IDF, wir wollen euch nur rausholen und befreien. Und die haben die Türen von innen verriegelt und zugehalten und gesagt, wir glauben euch nicht. Weil die Angriffe so stattgefunden haben, dass viele IDF-Uniformen anhatten, Hebräisch gesprochen haben. Und jetzt stellt euch das mal vor, warum haben die Hebräisch gelernt? Ja, nicht um Urlaub zu machen in Israel, sondern die konnten perfektes Hebräisch einfach nur über Jahre gelernt für den Tag X. wo sie schlachten können. Das ist fast Lebensziel und Sinn und Inhalt für diesen einen Tag, um sowas anzurichten. Deswegen büffeln die da über Stunden hinweg, Tage, Wochen, Monate hinweg, die Sprache perfekt Hebräisch zu sprechen, um einen so perfide wie möglichen Anschlag durch. Ist brutal eigentlich. Es sprengt jede Vorstellungskraft. Aber Abishai hat es mit eigenen Ohren gehört und gesehen. Und Abishai war dann, ich glaube, 24 Stunden lang waren sie in ihrem Schutzraum. Das ist ein ganz kleiner Raum, wo sie als Familie dann drin waren, er und seine Frau und die beiden Kinder. Und irgendwann haben sie dann auch draußen wieder das Hebräisch gehört. Und dann hat er gesagt, okay, sie müssen jetzt raus. Er nimmt seine Waffe mit. Und wenn er rausgeht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sind die Leute wirklich von der IDF, also von der israelischen Armee, oder sind Terroristen. Wenn es Terroristen sind, dann werden die ihn gleich töten. Und dann hat er mit seiner Frau, müsst ihr euch mal vorstellen, mit seiner Frau gesagt, Shani, wenn ich getötet werde, dann töte du unsere beiden Kinder und dann dich, weil wir dürfen nicht in deren Hände fallen. So sind die auseinandergegangen. Nach 24 Stunden in einem Schutzraum, er ist raus. Zum Glück, Gott sei Dank, war es die echte IDF und sie sind befreit worden. Aber so haben sie sich verabschiedet. Ein Moment, der in unserem Leben vermutlich und zum Glück niemals vorkommen wird. Aber so haben, ja, und Abishai war schon bei euch auf dem Reilhof. Und wir kennen ihn und sind befreundet mit ihm. Und da zu hören, wie so jemand solche Sätze sprechen muss, mit seiner Frau so auseinanderzugehen, das hinterlässt einen sprachlos. Noch eine Frage? Ja. Schön, dich zu sehen. Erstmal, hi. Die Frage war, ob es eine Idee gibt, wie es in Gaza weitergeht am Tag danach. In Israel wird viel über den Tag danach geredet, aber niemand weiß so richtig, wie der Tag aussieht, weil es immer noch so unvorhersehbar ist, die Situation. Israel hat sich nur committed zu sagen, es wird und es darf vom Gazastreifen nie wieder Gefahr ausgehen für israelisches Leben. Das heißt, was immer da irgendwie passiert, gehe ich mal fest davon aus, wird Israel sich mit installieren in der Überwachung und so von dem Ganzen. Der Gazastreifen wird sicherlich nicht mehr unter allein arabische Verwaltung kommen, weil da wird man jetzt sehen, das hat nicht funktioniert. Dann ist ein bisschen die Frage, welche Staaten haben Lust und Interesse und sehen da wirklich einen Mehrwert drin, sowas wie den Gazastreifen zu verwalten. Also in einem anderen Gespräch hat mal jemand gesagt, who wants hell? Wer möchte denn das haben? Also wer möchte denn dieses kaputte Land mit den Leuten, die ideologisch so verbrannt sind, wer möchte denn das verwalten? Es redet niemand über Ägypten beispielsweise. Ägypten hat ja auch eine Grenze zum Gazastreifen, da redet niemand drüber. Und Sisi, Präsident Ägyptens, hat natürlich auch überhaupt gar kein Interesse, die Grenze zu öffnen, weil er nicht möchte, dass Hamas-Terroristen auf die Sinai-Halbinsel kommen und ihm seine Wiederwahl im Dezember gefährden. Und von dem her, da sind so viele Dinge, wo unvorhersehbar ist und dir niemand im Moment seriös sagen kann, wie der Gazastreifen verwaltet werden wird. Es ist nur sicher, dass es nicht mehr unter rein arabischer Verwaltung sein wird. Es kann nur in Israels Interesse sein, sich da nicht komplett rauszuhalten aus dem Ganzen, sondern damit involviert zu sein. Und dann gibt es solche Gedankenspiele, dass es halt unter internationale Verwaltung gestellt wird, dass die UN, wobei UN machen wir das nächste Fass auf, dass die UN das Ganze mitverwalten soll. Es ist zum Glück gerade so, dass diese UNRWA auf dem Prüfstand steht. Die UNRWA ist das Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge. Es gibt noch die UNHCR, beides Organisationen oder Töchter von der UN, von den Vereinten Nationen. Und die UNHCR, mal ganz kurz zusammengefasst, die kümmert sich um alle Flüchtlinge auf der ganzen Welt. Und dann gibt es noch die UNRWA, die kümmert sich einfach nur um die palästinensischen Flüchtlinge. Für alle anderen Flüchtlinge auf der ganzen Welt gibt es eine Organisation und nur rein für die palästinensischen Flüchtlinge eine andere, die massiv von uns auch mitfinanziert wird. Also wir sind einer der größten Geldgeber der UNRWA übrigens. Also wir alle. Und es ist gut, dass diese Gelder im Moment auf Eis gelegt sind, weil man herausgefunden hat, die UNRWA ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Unter UNRWA-Schulen und Krankenhäusern und so wurden Waffendepots gefunden. Man weiß inzwischen, dass Hamas-Leute bei der UNRWA angestellt waren. Also so viele Verstrickungen. Deswegen ist die UNRWA gerade richtig im Fadenkreuz, was gut ist, was wirklich gut ist. Und eigentlich gehört die Organisation abgeschafft. Und da ging es auch auf der Konferenz letzte Woche in Berlin viel drum, weil auch da wieder keine Alternative in Sicht ist. Und auch unsere Regierungsvertreter, die sagen, na gut, man kann das schon machen und es gibt berechtigte Kritik daran, aber es gibt halt nicht wirklich eine Alternative dazu. Aber die UNRWA ist eigentlich ist überfällig, dass sie eingestellt wird, dass die palästinensischen Flüchtlinge eingegliedert werden in das, was die UNHCR macht. Und da wird man sehen, wo das Ganze noch landet. Der einzige Unterschied zwischen UNRWA und UNHCR ist, dass die UNHCR, die für alle Flüchtlinge zuständig ist, sie hat zum Ziel, dass es weniger Flüchtlinge gibt. Deshalb kann der Flüchtlingsstatus auch nicht vererbt werden. Und genau das ist bei der UNRWA andersrum. Da wird er vererbt. Und deswegen haben wir jetzt so ein riesen Flüchtlingsproblem mit den Palästinensern, weil die damals, 1948, da waren es ein paar Hunderttausend, jetzt reden wir über ein paar Millionen, weil dieser Flüchtlingsstatus vererbt wird. Und das ist ein ganz großes Problem und macht es heute halt zu einer fast unlösbaren Aufgabe. Und ja, ist eine unglaublich verzwickte Geschichte auch, aber eigentlich in der Nutshell gehört die UNRWA eingestellt, die Gelder an die UNHCR gegeben und die soll dann sich mit auch um diese Themen kümmern. Aber ja, wenn wir einen Schritt zurück machen und die UN angucken und wieder sehen, jede Abstimmung in der UN geht wieder automatisch gegen Israel, dann ist so ein bisschen die Frage, gegen welche Mühlen kämpfst du da? Aber ja, man kann nicht jeden Kampf kämpfen, von dem her fangen wir mal mit einem an. Im Moment ist gegen die UNRWA und die UN ist aber allein dadurch, dass sie eine automatische Mehrheit von muslimischen Ländern hat, ist Israel immer im Kreuzfeuer in der UN. In Israel sagt man auch, UN steht nicht für United Nations, sondern für United Nonsense, also vereinten Unsinn, weil es gegen kein anderes Land, nicht gegen Nordkorea, nicht gegen China, nicht gegen Syrien, so gegen alle Länder der Welt zusammengerechnet wurden, nicht so viele Resolutionen verabschiedet, wie wenn du siehst, was gegen Israel verabschiedet wurde. Also deswegen ist die ganze Organisation, haben wir so ein bisschen unsere Probleme mit, aber von dem her ist gut, dass die UNRWA jetzt gerade da Rechenschaft ablegen muss und ja, möge es gelingen, dass das wirklich eingestellt wird, weil sie wirklich ein Teil vom Problem sind und weil das Problem immer verschärft. Und es gibt einen einzigen jüdischen Staat weltweit. Keine zwei, keine fünf, keine zehn, keine 15, ein. Es gibt viele christlich geprägte Nationen, es gibt viele muslimische Nationen. Es gibt einen einzigen jüdischen Staat, von dem her gibt es auch für sie wenig Alternative. Und Golda Meir, frühere Regierungschefin Israels, hat mal gesagt, die größte Waffe, die Israel hat, ist die, dass sie keine Alternative haben. Also deswegen, sie haben jeden Krieg gewonnen, weil sie sich nicht leisten können, einen zu verlieren. Sobald Israel den Krieg verliert, sind sie weg. Und deswegen ihre größte Waffe ist, dass es no alternative, dass es keine Alternative gibt. Und das auf eine Art und Weise bringt es das irgendwie recht markig und gut auf den Punkt. Ja, noch eine Frage?
Israel wurde durch den Gaza-Streifen nach dem Sechstagekrieg an Ägypter abgegeben. Die hat sich bedankt dafür.
Ja, also will ja auch niemand. Und auch, also du sagst es genau richtig, der Sechstagekrieg 1967, von 1948, von der Staatsgründung Israels an, bis 1967 war der Gazastreifen, hat zu Ägypten gehört, hat nicht zu Israel gehört. Und das Westjordanland hat zu Jordanien gehört, hat nicht zu Israel gehört. Und das ist genau, und wenn sie eine Zwei-Staaten-Lösung gewollt hätten, hätten sie ja 19 Jahre Zeit gehabt, eine zu gründen. Und es waren aber keine Bestrebungen da, sondern genau da hat sich unter Yasser Arafat die PLO gegründet, die Vorgängerorganisation von der Fatah, wo jetzt Mahmoud Abbas der Leiter davon ist, der Präsident. Aber in diesen 19 Jahren von 48 bis 67, da hat kein Hahn nach einer Zwei-Staaten-Lösung gekräht, sondern da entstand dann auch dieses From the River to the Sea, vom Fluss bis zum Meer muss das Land frei sein. frei von was? Frei von Juden. Und von dem her ist es auch eigentlich eine Farce, jetzt dann über diese Grenzen von 67 und so weiter zu reden. Aber also ist schon richtig, niemand möchte das. Im Kern glaube ich, dass sich niemand so wirklich um die Palästinenser kümmert und dass es niemand so wirklich interessiert. Es interessiert einen so lange, wie man weiß, es ist ein Faustpfand gegen Israel, aber am Ende sind also die wirklichen unschuldigen Zivilisten und die wirklichen palästinensischen Flüchtlinge, das sind eigentlich, verzeiht mir den Begriff, die ärmsten Schweine von allen. Weil um die kümmert sich niemand und die dann wirklich auch Familien, die da in Flüchtlingslagern drin sitzen, Not und Elend, auch in den arabischen umliegenden Ländern, die bewusst als Flüchtlinge gehalten werden, aus den Flüchtlingslagern auch nicht rauskommen. Das ist das eigentliche Flüchtlingsproblem auf palästinensischer Seite. Aber da kümmert sich niemand drum, da schreibt niemand eine Schlagzeile drüber, weil man sagt immer, no Jews, no news. Wenn es nicht um Israel geht, dann ist es auch keine Schlagzeile wert. Also no Jews, kein Jude, no news, keine Nachricht. Im Englischen funktioniert das halt besser. No Jews, no news, keine Juden, keine Nachrichten, kein Israel, keine Schlagzeile. Und deshalb die echten Probleme, auf die wird eigentlich gar nicht so richtig geschaut. Eine letzte Frage noch.
Von jüdischen Christen.
Ja, die waren ja auch interessanterweise vor dem 7. Oktober so ein bisschen, war das Thema ja ein bisschen hochgekocht und kam auch ein bisschen auf unseren Radar mit dem, die Frage, wie geht es den Christen im Moment in Israel und im Land? Die messianischen Juden, also Juden, die an Jesus als ihren Messias glauben, die haben im Moment einen vergleichsweise guten Stellenwert in Israel, weil sie auch das Land mitverteidigen. Also es hat erst ein junger Mann, ein 20-jähriger messianischer Jude, hat in Gazastreifen sein Leben gelassen. Und der hat, ich glaube, der war in ganz Israel, war die Beerdigung dann auch im Fernsehen. Und das heißt, die sind im Moment sehr loyal mit dem, was Israel macht. Die finden das richtig. Die sind ja tendenziell auch nicht alle. Also man kann nie sagen alle, aber tendenziell sind die natürlich auch für die Sicherheit Israels, für starke Grenzen, für sichere Grenzen, weil die sehr eng und sehr nah am Wort Gottes ja auch sind und deswegen sehen, dass es wichtig ist, dass das Land verteidigt wird. Deswegen, ich würde sagen, im Großen und Ganzen unterstützen das die messianischen Juden. Jetzt bei christlichen Arabern ist ein bisschen anders gelagert. Auch da gibt es unterschiedliche Stimmen. Da kann man nicht sagen, die sehen das alles so oder die sehen das alles so. Es ist vergleichsweise ruhig geblieben seit dem 7. Oktober innerhalb Israels, insgesamt auch mit den Arabern. Es wohnen ja 1,5 bis 2 Millionen Araber auch in Israel, das muss man ja auch mal sagen. So viel zu Apartheid, aber die wohnen auch in Israel. Und damit ist es vergleichsweise ruhig geblieben. Und die christlichen Araber, also ich habe noch nichts Wirkliches vernommen, da irgendwie eine Stimme, die da in irgendeine Richtung aufruft. Die sind natürlich auch ein bisschen im Zwiespalt, so wie sie sich positionieren. Positionieren sie sich eigentlich falsch oder setzen sich halt irgendwie ins Feuer? Deswegen ist eigentlich relativ ruhig. Also ich habe jetzt von wenigen Leitern von christlichen Arabern Verbänden oder so da was gehört. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es selten irgendwie, dass man sagt, die alle denken genau so und die alle genau so. Auch selbst jetzt in Israels Gesellschaft ist es wieder so, dass es halt die ganz unterschiedlichen Forderungen auch gibt, was es für einen Netanyahu so schwierig macht, da jetzt irgendwie zu steuern. Also ich glaube, das Ganze braucht einfach auch unser Gebet. Und manchmal wissen wir gar nicht, wie wir beten sollen, aber dann können wir ja genau das zum Beispiel beten, dass wir sagen, Herr, wir wissen nicht, was wir darüber sagen sollen, aber wir wissen, dass du die Dinge in deiner Kontrolle hast und dass du die Dinge in deiner Hand hältst. Und auch wenn es aus unserer menschlichen Perspektive völlig, wir uns ohnmächtig fühlen, sich das völlig hilflos anfühlt, dann wissen wir, dass du am Ende den Sieg haben wirst und dass du es gut machen wirst, dass du deinem Volk Zusagen gegeben hast und dich an dein Wort erinnerst und dein Wort hältst, nämlich, dass sie irgendwann im Frieden leben dürfen in diesem Land. Und ich denke, das ist ein Ausblick, den Israel hat und denen dürfen wir auch Israel zusprechen, von dem her Wann immer ihr Kontakt habt mit jüdischen Menschen, drückt ihnen das wirklich auch aus, das tut ihnen gut. Und dann ist es auch noch so, bei all dem, wo wir natürlich sehen, Antisemitismus in Deutschland und Hakenkreuze auf Häusern von Juden in Berlin, in Israel, im israelischen Fernsehen und in israelischen Zeitungen wurde vor ein paar Wochen ein Bericht gebracht, der gesagt hat, es gibt im Moment keinen größeren Freund an der Seite Israels als Deutschland. Also in Israel wird sehr wohl wahrgenommen, wie Olaf Scholz sich positioniert hat, der gesagt hat, es gibt für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Auch eine Annalena Baerbock, die relativ schnell nach Israel geflogen ist, um sich und sich da auch wirklich auch angerührt wurde von der Situation. Den Robert Habeck, der ja auf X, also auf dem früheren Twitter, eine sehr bemerkenswerte Rede zum Thema Antisemitismus gehalten hat, wo er Themen auch klar und deutlich angesprochen hat. Also manchmal klingt es ein bisschen seltsam, aber Israel sieht uns im Moment als Deutschland als den größten Freund und Unterstützer, den sie da haben. Und man muss auch sehen, die Zugeständnisse, die Olaf Scholz Israel gemacht hat, die sind bemerkenswert, wenn man es mal vergleicht mit der Ukraine. Da hat er ja sehr lange gezögert, auch mit Unterstützung und so. Und nach Israel hin hat sich ein Olaf Scholz für seine Verhältnisse sehr schnell, sehr entschlossen gezeigt, da an der Seite Israel zu stehen. Und man muss auch sehen, und ich bin beileibe kein Olaf Scholz Fan, aber man muss auch sehen, dass eine Angela Merkel mit ihrer historischen Rede in der Knesset 2008, wo sie gesagt hat, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson, sie konnte das natürlich auch in bestimmten Zeiten gut machen, aber sie war nie unter Druck, das wirklich auch mit Inhalt zu füllen. Und Scholz muss das jetzt mit Inhalt füllen. Also Scholz muss dieser Satz, der ja wirklich auch bemerkenswert und gut ist, aber Scholz muss den jetzt leben. Und Scholz muss den jetzt in Entscheidungen ummünzen. Scholz muss diesen Satz jetzt irgendwie umsetzen, und dafür macht das wirklich relativ gut. Also hätte es schlimmer kommen können. Dafür macht das wirklich relativ gut. Es kommt in Israel auch an, und wir können immer mehr tun, aber man merkt auch, Deutschland an der Stelle ist im Moment, steht so weit, so gut. Zumindest die Politik und alles in allem auch die Medien. Axel Springer ist da, ich wüsste nicht, wo wir ohne Axel Springer wären in Deutschland, also Welt und auch Bild-Zeitung. Ist immer ein bisschen heikel, die Bild-Zeitung zu empfehlen von der Bühne, aber was die Berichterstattung über Israel angeht, ist Axel Springer Verlag super, weil Axel Springer war gläubiger Christ und hat 5 Grundsätze der journalistischen Arbeit von Axel Springer Verlag festgelegt, und einer davon ist, jüdische Menschen und den Staat Israel zu unterstützen. Das war einer der Grundsätze, und jeder, der bei Welt, also bei der Zeitung Die Welt oder bei der Bild-Zeitung oder bei der Berliner Zeitung arbeitet, unterschreibt diese Grundsätze in seinem Arbeitsvertrag. Und deswegen, die berichten wirklich gut, auch zur Lage in Israel. Also Politik und Medien ist so weit, so in Ordnung. Wenn wir über soziale Medien reden, ist wieder ein anderes Thema. Aber es liegt an der Gesellschaft, die Räume jetzt dann eben auch zu füllen. Und das passiert zu wenig. Also die Politik, die geht schon voran, auch mit starken Signalen und starken Sätzen. Nicht alle und immer und überall. Aber es liegt im Endeffekt an uns, das Ganze dann auch mit Leben zu füllen. Und auch mal 100.000 Leute auf die Straße zu bringen, um an der Seite Israels zu stehen. Das hat nämlich noch nicht stattgefunden. Und von dem her darf das auch jeder von uns mitnehmen, vielleicht mit einer Esther-Bibelstelle zum Schluss. Esther 4, Vers 14. Vielleicht, wenn euch erinnert an die Geschichte von Esther und Mordechai, der zu ihr gesagt hat, vielleicht bist du für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt. Und übersetzt auf heute, übersetzt auf jeden von uns, können wir sagen, vielleicht sind wir für genau so eine Zeit wie diese in das Umfeld gestellt, in dem wir sind, in das Kollegium hineingestellt, in dem wir sind, sind wir in dem Einflussgebiet, das wir jetzt eben haben, unsere Stimme zu erheben und solidarisch mit Israel zu zeigen. Und Esther hatte damals den recht großes Einflussgebiet als Königin und hat dann geholfen, das jüdische Volk zu retten. Aber ich denke, wir dürfen erkennen, wo sind wir heute Esther und wo sind wir als Esther gefordert, in unser Umfeld hinein unseren Einfluss geltend zu machen und dem jüdischen Volk zur Rettung zu kommen und beiseite zu stehen. Von dem her, vielleicht dürfen wir diesen Satz mitnehmen, wo stehen wir da heute, und uns auch ein bisschen herausfordern lassen. Wer das möchte, der darf das auch tun, wenn er so ein Armband mitnimmt. Wir haben Armbänder gemacht, da steht drauf Deutschland an der Seite Israels oder nie wieder ist jetzt. Die findet ihr auch draußen am Tisch, oder ihr könnt sie auch bestellen. Es sind schon über 15.000 Armbänder inzwischen ins ganze Land rausgeschickt. Wir verschicken die kostenlos. Also wenn ihr Interesse habt, gerne. Ist auch ein Zeichen, das man setzen kann und wo man gut ins Gespräch kommen kann. Nochmal, vielen, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr rechtzeitig am Hotel ankommen, um dort einzuchecken. Hoffen wir auf Nachsicht des Nachtwächters. Es war schön, hier zu sein. Vielen Dank nochmal für die Geduld und fürs Aushalten und Zuhören und informiert werden. Ich wünsche alles, alles Gute und spreche vielleicht noch ein kurzes Gebet zum Abschluss und für die Nacht. Himmlischer Vater, zum Abschluss dieser ganzen Gedanken und des ganzen Abends dürfen wir wieder zu dir kommen und dürfen dir die Dinge wieder abgeben. Es sind so viele Informationen, so viele Sachverhalte, Inhalte, wo man manchmal innerlich und auch vom Kopf und vom Herz gar nicht hinterherkommt, alles so zu erfassen. Aber wir dürfen damit zu dir kommen. Dir ist kein Thema zu klein und dir ist kein Thema zu groß. Bei dir sind all diese Themen gut aufgehoben. Und wir bitten dich, dass Impulse dieses Abends und gesprochene Sätze und Denkanstöße, dass sie nachwirken dürfen in uns am morgigen Tag, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Und dass du diese Gedanken in uns legst, die von dir sind, dass du auch nimmst, was nicht von dir war und nicht von dir ist. Und dass du uns weiterhin an der Hand nimmst und leitest und führst, gemäß den Wegen, die du für jeden von uns ganz persönlich vorbereitet hast. Danke, dass wir ein starkes Empfinden haben dürfen, dass es gut und wichtig ist, in diesen Tagen an der Seite des jüdischen Volkes zu stehen, an der Seite Israels zu stehen. Und dass wir beten dürfen, dass deine himmlischen Lösungen sich bahnbrechen im Nahen Osten, dass wahrer Friede hervorkommt für Israel, dass Gerechtigkeit hervorkommt für jüdische Menschen weltweit. Und mögest du uns zeigen, als Christen und auch als Deutsche, wie wir hier unseren Stand finden und unseren Stand halten können und wie wir Gutes tun können, das jüdische Volk trösten können und ihnen Freunde sein können in diesen so schweren Zeiten. Wir loben dich, wir ehren dich und bitten dich auch, dass du uns jetzt gut weiter nach Hause bringst oder wo wir hin müssen. Wir bitten dich, dass du deine Hand über uns hältst und bei uns bleibst. Amen.
Vielen, vielen Dank, Luca. Und ja, du hast uns jetzt einfach irgendwo die Liebe geweckt, auch für das israelische Volk und für die Juden. Und vielen Dank auch an deine Organisation und auch an die anderen Organisationen. Es ist einfach gut, wenn solche Fürsprecher da sind und an vorderster Front sind. Und wir dürfen da mitmachen und unterstützen. Draußen am Schriftentisch vom Luca steht eine Box. Wenn ihr was göbeln möchtet, dürft das gern tun. Und das wird auf jeden Fall ganz gut eingesetzt, da wo Not ist und wo genau. Kommt alle gut nach Hause und vielen Dank für euren Besuch.